Atemweg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Atemweg. Schön, dass Sie reinhören. Ich mache Ihnen Geständnis, was Sie, wenn Sie diesen Podcast schon häufiger gehört haben, bestimmt auch schon bemerkt haben. Ich bin kein Mediziner. In der Regel erhalte ich durch die Gespräche, die wir mit unseren ExpertInnen im Vorfeld einer Aufnahme führen, aber einen guten Einblick in eine Indikation oder das jeweilige Thema. Bei dem heutigen Thema war das ein bisschen anders. Wir sprechen über das Syndrom der kombinierten Lungenfibrose mit Emphysem. Und was mich so erstaunt hat, ist die Ambivalenz im Auftreten der Erkrankung. Da kann die Spirometrie in Ordnung sein, der tatsächliche Zustand der Lunge und die Kapazität des Gasaustauschs aber bereits sehr schlecht. Das erfordert also einen sehr genauen Blick bei den Betroffenen, denn schließlich hat die CPFE eine sehr schlechte Prognose. Unsere beiden heutigen Expertinnen, die haben diesen genauen Blick und die Erfahrung, die es braucht, um dieser Erkrankung zu begegnen. Und ich freue mich über Professorin Katrin Kahnert. Sie ist niedergelassen in der Gemeinschaftspraxis Medicenter Germering in München. Und über Privatdozentin Dr. Gabriele Leuschner, die nach über einem Jahrzehnt Tätigkeit an der LMU nun seit 2025 in der Praxis Pneumologie Landshut ebenfalls in der Niederlassung tätig ist. Und jetzt sage ich erstmal Hallo an Sie beide. Schön, dass Sie zu Gast bei Atemweg sind.
Ja, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie uns und die Zuhörenden mitnehmen in diese komplexe Erkrankung und in das, was wir tun können. Professorin Kahnert, ich sage jetzt mal, Sie sind ja Wiederholungstäterin hier bei Atemweg und Ihre Expertise haben wir auch schon in anderen Fällen, in anderen Ausgaben ja nutzen können und Sie haben uns da zur Seite gestanden. Und Doktorin Leuschner, auch Sie sind eine absolute Expertin im Bereich der interstitiellen Lungenerkrankung. Das Spannende bei dem Thema CPFE ist, dass Sie das an die Atemwegredaktion herangetragen haben. Und darüber freuen wir uns dann immer, solche Themen aufzunehmen, weil die sehr wichtig für die KollegInnen in der Praxis sind. Jetzt nehme ich das mal auf, was ich gesagt habe. Ich war ja ein bisschen verwirrt im Rahmen der Vorbereitung oder ehrlicherweise ein bisschen überfordert bei der Einarbeitung in das Krankheitsbild des Syndroms der kombinierten Lungenfibrose mit Emphysem. Ist das was, wo Sie sagen, ja, das können wir nachvollziehen, da kann man auch mal durcheinander kommen?
Tatsächlich muss man sagen, kann man da wirklich gut durcheinander kommen. Das Krankheitsbild ist ja eigentlich schon lange beschrieben. Also man weiß, den ersten Case Report aus dem Jahr 1948 geht also lange zurück. Wir haben gewisse Eckdaten und die wir häufig sehen, eher männliche Patienten, zwischen 70% und 100% der Patienten sind männlich. In der Regel haben die geraucht und sind zwischen 65 bis 70 Jahre alt und leiden aber unter extrem ausgeprägter Atemnot. Obwohl die Lungenfunktion, insbesondere die Lungenvolumina, häufig relativ normal sind, haben die dann eine sehr stark eingeschränkte Diffusionskapazität. Mhm. Und sie haben eben häufig auch eine deutliche Hypoxämie bei Belastung und pulmonale Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel auch eine pulmonale Hypertonie und insgesamt eine eingeschränkte Prognose. Was es so schwierig macht an dem Krankheitsbild, finde ich, ist, dass die oft unterschiedlich definiert sind, wie so eine CPFE jetzt klassifiziert werden soll. Und Gabi ist ja auch an den Leitlinien für die ILD beteiligt. Du steckst tief drin im Thema. Kannst du das erklären? Wie sind die Definitionen? Wo siehst du Schwierigkeiten?
Du hast es jetzt schon ganz gut beschrieben. Es gibt letztendlich unterschiedliche Definitionen und nicht nur eine, die für alle zutrifft. Die häufigste Definition ist, dass man tatsächlich sagt, es muss halt eine Lungenfibrose und ein im ehesten Fall ein oberlappenbetontes Emphysem vorliegen. Dann gibt es verschiedene Studien, die das Ganze nochmal einteilen in das Maß an Emphysem, zum Beispiel mindestens 10% oder mindestens 15% im CT. Es gibt eine offizielle Empfehlung von der amerikanischen, europäischen, japanischen Gesellschaft, die vorschlagen, dass man bei Studieneinschlüssen die CPFE mit einem Emphysemausmaß von 5% des gesamten Lungenvolumens definieren sollte, weil man da bei den Studien einfach noch strenger sein möchte. Und im klinischen Alltag sollte man das Ganze dann mit 15% des gesamten Lungenvolumens Emphysem definieren. Das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie gut der Radiologe die Befundung macht und wie zuverlässig der das auch tatsächlich in seinen Befund reinschreibt. Das muss man möglicherweise auch im Nachgang einfach nochmal einfordern und eben sagen, bitte machen Sie es konkret, wie viel Prozent Emphysem ist da drin? Und was auch immer noch sehr sinnvoll ist, auch für die Prognoseabschätzung, ist, dass einmal aufgeführt wird, welche Fibroseform zugrunde liegt. Also handelt es sich um ein UIP-Muster, bei dem die CPFE auftritt, oder ein NSIP-Muster, weil das eben bei verschiedenen Fibroseformen vorliegen kann.
Also ich bin ja ganz froh, meine Überforderung begründet sich hier auch. Wir haben zwar ein lang bekanntes Krankheitsbild, aber es ist gar nicht so eindeutig definiert und global ein bisschen unterschiedlich auch festgelegt. Und dann noch die Notwendigkeit der guten, darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen, guten und verlässlichen Zusammenarbeit. Also man muss dann ja auch schon genau wissen, wonach man sucht, wenn man radiologische Befundungen hat, dass die dann eben auch quantitativ genau stimmt. Wie ist es denn mit der Prävalenz? Wir sprechen jetzt über diese Erkrankung. Also gibt es da verlässliche Zahlen zu, gerade wenn das Bild vielleicht so ein bisschen diffus ist? Zum einen und zum anderen, wie präsent ist das denn für Sie in Ihrer täglichen Praxis?
Grundsätzlich sehen wir schon immer wieder Emphysem bei fibrotischen ILD-Erkrankungen. Es ist tatsächlich abhängig wieder von der Definition und von der Population. Da unterscheiden sich die Studien wirklich massiv. Also manche beschreiben das von knapp 10%, andere sagen, es sind über 60% der Patienten mit IPF zum Beispiel, die eben begleitendes Emphysem haben. Häufiger sicherlich bei Männern, und die Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung ist völlig unklar. Letztendlich habe ich jetzt in der Praxis, ich bin jetzt seit einem halben Jahr tätig, vielleicht eine Handvoll Patienten gesehen, weil es einfach wirklich sehr seltene Erkrankungen sind. In der ILD-Ambulanz, an der Hochschulambulanz, in der Universitätsklinik sieht man natürlich mehr Patienten, muss aber auch sagen, dass das eher die Minderheit der Patienten in der ILD-Ambulanz ist.
Ja, also das ist auch mein Eindruck. Also natürlich in der selektionierten Ambulanz mehr, aber auch selten. Aber in der Praxis sind es deutlich weniger. Und das ist natürlich auch schwierig, die dann zu erfassen.
Darüber müssen wir gleich sprechen, was das so schwierig macht und was daraus für Forderungen quasi resultieren. Nochmal einen Schritt zurück, Professorin Karnert, Sie haben ja eben schon skizziert, wie die Krankheit charakterisiert ist und welche Gruppen von Menschen häufig betroffen sind. Es sind die älteren Männer. Was sind denn so mögliche Risikofaktoren, außer jetzt der genetischen, geschlechtlichen Disposition, an der wir ja jetzt erstmal wenig ändern, die PatientInnen mitbringen oder die dann nachher zu einer Erkrankung führen können?
Einer der Hauptrisikofaktoren ist und bleibt das Rauchen, was aber natürlich viele andere Lungenerkrankungen wie die COPD alleine natürlich genauso auch aufweisen, also nicht spezifischer Risikofaktor. Im Mittel haben die tatsächlich viel geraucht, also um die 40 Pack years, also jetzt kein wenig Raucher, sondern schon jemand, der mehr geraucht hat. Und wir sehen da auch möglicherweise einen dosisabhängigen Effekt. Mhm. Es gibt aber auch Nichtraucher, die betroffen sind, die so eine Connective Tissue Disease, ILD, aufweisen. Die können auch mit einem Nichtraucherstatus diese Erkrankung bekommen. Und wir wissen auch, dass Expositionen zu Steinkohle oder auch Silikaten sowohl bei Rauchern als auch bei Nichtrauchern diese Erkrankung begünstigen können. Und tatsächlich genetisch und Alterseffekte sind zu sehen. Also diese Telomerverkürzung scheint auch eine Rolle zu spielen. Aber wie gesagt, das ist ja auch etwas, was wir jetzt in der Standarduntersuchung gar nicht erfassen könnten.
Rauchen habe ich mitgenommen, aber es war jetzt nicht so wahnsinnig spezifisch, sondern breit gefächert. Heißt, das sind Dinge, bei denen ich aufmerksam sein sollte in der Praxis, wenn sich jemand präsentiert. Was sind denn weitere Dinge, wo ich in der Praxis vielleicht mal darüber nachdenken könnte, hier könnte ich eben eine CPFE vorliegen haben?
Also ich glaube, hier kommt tatsächlich der pneumologische Facharzt ins Spiel, weil für die Hausärzte, glaube ich, ist es extrem schwierig, ohne differenzierte Lungenfunktionsverfahren die Patienten früh rauszufischen. In der fachärztlichen Praxis sehen wir oft relativ gut erhaltene Lungenvolumina in der Bodyplättismographie, aber umgekehrt eine überproportional schlechte Diffusion, also einen sehr schlechten KAS-Austausch. Und es liegt so ein bisschen an der Physiologie der Erkrankung. Also wenn wir sagen, wir haben eine COPD, dann haben wir eine relativ Überblähung, also mehr Volumen, und gleichzeitig die fibrotischen Anteile, die wiederum zu einer Schrumpfung führen, also weniger Körpervolumen, das gleicht sich dann aus. Das heißt, sie haben relativ normales Gesamtvolumen. Und beim Tiffin-No-Index, also ein Parameter, der uns hilft zu unterscheiden, ist der Patient obstruktiv oder nicht, ist es wiederum gegenläufig. Da haben wir bei der COPD den niedrigen Tiffin-No, aber bei den fibrotischen Anteilen durch die stärkeren Rückstellkräfte dann eher einen eher erhöhten Tiffin-No, sodass wir auch hier sozusagen einen Ausgleich haben. Wo man es aber wirklich sieht, ist beim Transferfaktor und der Diffusion, dass die häufig sehr, sehr schlecht ist, die Patienten vor allem auch bei Belastung eine Hypoxämie bekommen. Und das ist natürlich was, was wir mit der reinen Spirometrie alleine gar nicht erfassen können. Also da spielt der Facharzt schon aus meiner Sicht eine wesentliche Rolle.
Doktorin Leuschner, Sie sind an den Leitlinien aktiv beteiligt gewesen. Gibt es denn so, ich sag mal, Wünsche oder Red Flags, wo Sie sagen, da soll man in der allgemeinmedizinischen Praxis aufmerksam werden, respektive auch die fachärztlichen KollegInnen auf jeden Fall aufmerksam für diese Erkrankung werden? Weil Sie haben ja auch gesagt, es präsentiert sich ja schon in einem breiten Spektrum.
Das ist ein Thema, das diskutieren wir auch hoch und runter. Wie können wir ILD-Patienten an und für sich schneller identifizieren, gerade beim Hausarzt, weil ja die Symptome so wahnsinnig unspezifisch sind. Die Patienten sind öfter schon eben älteren Alters, haben dann eine Luftnot, haben diesen trockenen Husten. Das ist ja sehr unspezifisch und lässt vielleicht auch erstmal an andere Differentialdiagnosen denken. Man muss es einfach im Kopf haben, dass es Patienten mit Lungenfibrose eben gibt. Und in dem Fall, wie die Katrin Kahnert schon gesagt hat, kann das der Hausarzt gar nicht so im Detail differenzieren. Wenn die Spirometrie normal ist, aber der Patient berichtet einfach über eine ausgeprägte Belastungsdyspnoe, dann würde man ihn ja sowieso noch zur weiteren Abklärung hoffentlich schicken. Und dann würde eben der Lungenfacharzt sehen, dass die Diffusion höhergradig eingeschränkt ist, dass das eben doch deutlich im Gegensatz zur Spirometrie steht. Und dann brauchen wir auch ein CT. Also wir müssen dann ein CT machen und schauen, wie stellt sich das dar und erfüllt es eben die Kriterien für eine Kombination aus Fibrose und Emphysem.
Okay, das heißt, dass Professorin Kahnert und was Sie, Dr. Leuschner, ja gerade dargestellt haben, wenn ich das habe, brauche ich aber auf jeden Fall noch die Bildgebung, um die Diagnose dann stellen zu können.
Ja, definitiv. Und wenn ich noch kurz was ergänzen darf zum Thema Lungenfunktion, das haben wir auch im Vorfeld diskutiert. Also es gibt keinen richtig guten Verlaufsparameter. Bei den anderen Fibroseformen, da sagt man, die FVC, das ist ja auch häufig ein primärer Endpunkt in Phase-3-Studien, in Zulassungsstudien gewesen. Die Veränderung der FVC ist das Prognoserelevante und das nehmen wir so als Verlaufsparameter her. Das eignet sich bei der CPFE leider nicht. Also da sollte man tatsächlich eher den Verlauf der DLCO betrachten. Und da wissen wir wiederum auch aus der Praxis, aus dem Alltag, dass die DLCO-Messung eine sehr variable Messung ist und dass die schon mal 10% hoch und runter schwanken kann, ohne dass es schon jetzt ganz schlimm klinisch relevant ist. Das heißt, schlechte Verlaufsparameter, am ehesten noch eine Kombination aus Klinik und CT und aber eben dann am ehesten noch DLCO-Messung.
Erfordert, und ich habe es eingangs gesagt, Sie haben diese Expertise, erfordert natürlich, dass man dran denkt und auch die Expertise der Einordnung und des genauen Hinschauens. Was machen Sie denn jetzt, wenn Sie eine Patientin, einen Patienten dann in der Regel diagnostiziert haben? Was sind die nächsten Schritte?
Was ich persönlich wichtig finde, ist, dass wir natürlich schon eine Risikopopulation haben. Also die Patienten haben auch viel geraucht und die haben häufig auch Begleiterkrankungen. Und ich finde, da ist ja etwas, wir haben keine wirklich gute Therapie für die spezifische Erkrankung. Das heißt, wir müssen natürlich auch alle anderen Begleiterkrankungen möglichst optimal managen. Das heißt, ich würde so einen Patienten auch empfehlen, eine Echokardiographie durchführen zu lassen. Also entweder man macht es selber oder man schickt dann eben zum Kardiologen, um zu sehen, haben die Patienten eine relevante Rechtsherzbelastung im Sinne einer pulmonalen Hypertonie. Wenn man eine thorakale Bildgebung gemacht hat, sieht man natürlich dann auch, hat der Patient ein Lungenkarzinom. Auch hier haben wir erhöhte Prävalenzen in diesem Kollektiv. Natürlich sind es Risikopopulationen, haben in der Regel auch viel geraucht. Auch an das muss man denken. Und aber auch an kardiovaskuläre Komorbiditäten per se. Ja, also auch das ist ja etwas, was in dieser Population erhöht ist, sodass man wirklich auch versucht, die anderen Begleiterkrankungen, die häufig sind, zu erfassen und da auch optimal zu behandeln. Und zur Therapie kann ja Gabi vielleicht noch was sagen, weil das ist tatsächlich schwierig, weil oder einfach, weil es vielleicht gar nicht so viele Optionen gibt.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also Bei der Therapie ist es grundsätzlich so, dass man natürlich Allgemeinmaßnahmen einhalten sollte. Das heißt, das Wichtigste ist mal der Rauchstopp, wenn der Patient überhaupt noch raucht zu dem Zeitpunkt. Dann die allgemeinen Maßnahmen, die wir auch unseren COPD-Patienten empfehlen würden oder denen mit der ILD, lassen Sie sich impfen und gehen Sie auf Reha, auf pulmonale Reha. Die Komorbiditäten, die sollte man natürlich adressieren, sei es eine KHK zum Beispiel und eine Einleitung von der Langzeitsauerstofftherapie, die eben gar nicht so selten ist bei den Patienten mit CPFE, sollte man dann gemäß der aktuell geltenden Leitlinie durchführen. Mhm. Für die Behandlung der Fibrose wissen wir aus Post-Hoc-Analysen, aus den großen Zulassungsstudien, dass Patienten mit einer CPFE genauso profitieren wie Patienten ohne CPFE, also dass es unabhängig vom Emphysem ist. Das heißt, wir würden hier schon empfehlen, dass die Patienten eine antifibrotische Therapie bekommen. Mhm. Eine häufige Komorbidität, die es ja gibt, ist die pulmonale Hypertonie. Da haben wir keine Daten aus irgendwelchen placebo-kontrollierten, randomisierten Studien, dass eine pH-spezifische Therapie Vorteile für den Patienten bringen würde. Auch die Kombination aus pH-spezifischer Therapie und antifibrotischer Therapie, die untersucht worden ist, hat für die Patienten keinen signifikanten Vorteil gebracht in Bezug auf, da war der primäre Endpunkt, die Lebensqualität.
Ist aber im Prinzip ja wie bei der COPD, wo wir auch in der Leitlinie gesagt haben, ja, da gibt es Patienten, die haben eine pulmonale Hypertonie. Man muss dann sozusagen an ein Zentrum, pH-spezifisches Zentrum schicken, Rechtsherzkatheteruntersuchung durchführen lassen und evaluieren.
So ist es definitiv. Und Katrin, du warst ja auch lange Zeit in der Onkologie schwerpunktmäßig unterwegs. Kannst du vielleicht noch was zum Lungenkrebs bei Patienten mit CPFE sagen?
Ja, tatsächlich sehen wir, dass eben das Lungenkrebserkrankungen in dem Kollektiv häufig sind, was natürlich Schwierigkeiten bereitet, weil das sind Patienten, da geht es oft schon los bei der Diagnostik des Lungenkarzinoms. Sie haben ein erhöhtes Risiko für die Bronchoskopie, wenn die natürlich eine sehr eingeschränkte Lungenfunktion haben. Also es ist sozusagen die Histologiegewinnung manchmal schon einfach, wenn man die Patienten jetzt zum Beispiel sogar früh identifiziert. Ist natürlich die Frage, kann man so jemand mit hochgradig eingeschränkter Lungenfunktion überhaupt noch operieren? Also oft haben wir auch eingeschränkte Therapieoptionen, auch wenn wir Patienten im frühen Stadium identifizieren. Und wenn man dann sagt, okay, eine operative Maßnahme ist nicht möglich, dann ist ja oft die Strahlentherapie naheliegend für einen lokalisierten Herd. Aber auch hier sehen wir erhöhte Pneumonitis-Raten, weil wir natürlich nicht gesundes Gewebe bestrahlen, sondern eben eine schwer vorerkrankte Lunge, sodass wir da durchaus sehen, dass wir hier vermehrt Komplikationen zu erwarten haben. Und das sind auch Patienten, die immer interdisziplinär im Tumorboard diskutiert werden und wo evaluiert wird, was können wir anbieten, was wäre tumormäßig sozusagen Linie 1 Empfehlung und was geht überhaupt zum Anbieten in Anbetracht des Allgemeinzustandes und der Berücksichtigung der lungenfunktionellen Einschränkung. Und das ist tatsächlich oft gar nicht so einfach, da das richtige Therapieregime für die Patienten zu wählen.
Ich traue mich, die Frage kaum zu stellen, weil Sie haben es dargestellt, die Komorbiditäten oder Folgeerkrankungen sind so komplex und sehr ernsthaft. Kann man denn überhaupt eine Prognose stellen für die Betroffenen? Also kann man da, ich sag mal, eine solide Aussage machen, wo die prognostisch einzuordnen sind, die PatientInnen, oder ist das zu diffus, das Bild?
Aus meiner Sicht ist es sehr diffus, hängt natürlich auch davon ab, hört der Patient beispielsweise auf zu rauchen oder nicht, wie viele Exazerbationen erleidet der Patient. Gabi, siehst du es anders? Würdest du sagen, man kann das gut sagen?
Nee, das würde ich ganz genauso sehen. Also es gibt Studien dazu, die das ausgewertet haben, CPFE-Patienten, die ein UIP-Muster als Grundlage haben, haben letztendlich eine Prognose ähnlich wie IPF-Patienten, also ähnlich schlecht. Und bei den IPF-Patienten spricht man ja immer noch so von diesen 2 bis 5 Jahren Mortalitätsrisiko, ähnlich wie bei einer malignen Erkrankung letztendlich. Patienten, die das aufgrund einer sekundären, wenn wir jetzt mal in der neuen Klassifikation sprechen, Erkrankung wie einer EAA oder Kollagenose-assoziierten Erkrankung haben, die CPFE, die haben da per se ein bisschen besseres Überleben, aber auch schlechter als die Patienten, die nur eine Fibrose in diesem Fall hätten. Insofern insgesamt ist die Prognose sicherlich als eher schwierig einzustufen, aber so ganz klar nicht zu sehen. Und es hängt stark davon ab, auch wie viel Fibrose im CT zu finden ist. Also man weiß einfach, dass Patienten, die über 10% Fibrose im CT haben, da nochmal ein deutlich höheres Risiko haben, als die, die unter 5% Fibrose zum Beispiel haben.
Jetzt haben Sie gerade das CT nochmal angesprochen. Können Sie für unsere Zuhörenden vielleicht so ein bisschen wie zum Mitschreiben nochmal sagen, was da wichtig ist, auch an die Anforderungen an die radiologische Praxis?
Ganz wichtig ist, dass Sie sagen, Sie wollen ein Dünnschicht-HR-CT ohne Kontrastmittel, weil das Kontrastmittel erschwert die Beurteilung des Lungeninterstitiums. Und am Anfang macht man das quasi in einer höheren Dosierung. Im Verlauf kann man dann Low-Dose-CTs machen. Es ist sinnvoll, das CT in Inspiration zu machen. Manchmal braucht man noch die Expiration dazu. Und bei ganz diskreten Fällen, jetzt im Hinblick auf interstitielle Lungenerkrankungen, braucht man auch ab und zu mal die Bauchlage. Aber das können Sie vor dem ersten CT nicht entscheiden. Das kann man eher im Verlauf machen. Und ich glaube, es ist eben dieser Austausch mit der Radiologie da sehr wichtig. Und dass Sie eben mal schauen, welcher Radiologe bei mir in der Gegend interessiert sich denn überhaupt für interstitielle Lungenerkrankungen und macht da auch ein bisschen mehr Arbeit, sage ich jetzt mal, um sich da richtig reinzudenken und um das gut zu beurteilen. Und wenn Sie sich da unsicher sind, dann tatsächlich vielleicht Kontaktaufnahme mit einem Zentrum, das auch ein ILD-Board anbietet, wo man auch vielleicht mal Patienten von extern vorstellen kann und sich dann von dem dezidierten Thoraxradiologen die Bilder nochmal erklären lassen kann.
Ich finde, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, Gabi, weil natürlich du hast dich so viele Jahre damit beschäftigt, hast da eine extrem hohe Expertise. Und was ich aber schon ganz interessant fand, das waren Daten, die hat man jetzt auch auf dem DGP gezeigt, dass es einen Unterschied macht, ob Patienten mit einer ILD an einem Zentrum behandelt werden von der Prognose oder nicht an einem Zentrum. Also da sieht man, dass diese Krankheitsbilder doch so komplex sind in der Bewertung, dass die durchaus wirklich auch vom Gesamtüberleben profitieren, wenn die an einem Zentrum behandelt oder vorgestellt werden. Und ich glaube, es ist ja gar nicht so, dass sie dann zwingend am Zentrum bleiben, weil das schafft ja kein Zentrum, kein ILD-Zentrum in Deutschland, schafft es von den Patientenzahlen. Aber ich schicke auch gerne Patienten immer mal wieder noch an die LMU und stelle sie im ILD-Board vor. Dann kann man gemeinsam nochmal nachdenken. Ich finde, da hat man schon einen Mehrwert. Ich weiß nicht, Gabi, wie machst du es jetzt aus Landshut, aus der Praxis auch ab und zu mal nochmal ILD-Board oder sagst du, machst du alleine?
Nee, genau. Also da muss ich auch sagen, ich kann nicht hoch und runter beten, dass wir die Patienten multidisziplinär vorstellen sollen und dann alles alleine entscheiden. Nee, das finde ich auch nicht richtig so. Ich stelle meine Patienten eben auch da bei uns im ILD-Board vor, mit den Befunden, mit den Bildern. Und bin da auch selber natürlich gerne dabei, wenn es dann darum geht, wie wir dann entscheiden, wie wir weitermachen. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass wir die Expertise so schulen müssen, dass sich der niedergelassene Lungenfacharzt keine Angst davor hat, diesen Patienten mitzubetreuen. Und dass man sagen kann, im Endeffekt, wenn das ein Patient ist, der stabil ist und der jetzt nicht ein Transplantationskandidat ist, der natürlich enger am Zentrum angebunden sein muss, dass man es im Wechsel macht und dass man halt alle halbe Jahr den im Zentrum sieht und alle halbe Jahr in der Niederlassung oder auch wenn was schlechter ist, eher dann halt schneller in der Niederlassung sieht und mal einschätzen kann, wohin geht die Reise bei einer akuten Verschlechterung und dass wir da eben offener sind. Weil ich kenne natürlich jetzt beide Seiten und das ILD-Zentrum ist natürlich auch voll und hat viele Patienten und kann halt auch nicht so schnell Neuvorstellungen sehen. Und es wäre einfacher, wenn wir die Patienten, die wir schon kennen und die stabil sind, wieder zum niedergelassenen Kollegen mit zurückschicken könnten.
Damit haben Sie eine schöne Herausforderung für die Versorgung, die aber ja funktionieren kann, aber auch beschrieben. Irgendwann wird das intersektoral sein und das wird ganz einfach funktionieren. Aber es ist ja jetzt auch schon möglich und Sie haben es so schön gesagt, wenn man sich für interessiert, schaut man mal in seiner Region, wo gibt's da die Kolleginnen und Kollegen mit der Expertise und kann sich entsprechend aufstellen. So, jetzt haben wir schon ein ganz wichtiges Takeaway, habe ich mir quasi schon notiert. Wenn Sie auf die CPFE gucken, was ist Ihnen sonst noch wichtig, wo Sie sagen würden, das möchten wir, dass die KollegInnen, die uns zuhören, auf jeden Fall mitnehmen sollen?
Ein wichtiger Aspekt aus Praxissicht ist, dass es sich wirklich lohnt, regelmäßig auch eine Diffusion zu messen. Ja, also nicht nur bei der Erstvorstellung, sondern auch im Verlauf. Das kann sich verändern. Wenn man da diesen überproportionalen Abfall sieht, dann muss man wirklich genau hingucken. Also die Bodyplate-Tomographie alleine im Follow-up, auch bei COPD-Patienten, würde ich sagen, nein. Und wir haben das jetzt auch extra in die aktuelle S2K-Leitlinie aufgenommen, dass wir als Minimum einmal im Jahr die Diffusion haben wollen, eben um genau solche Patienten auch früher zu identifizieren. Mhm. Das ist so mein Aspekt. Natürlich wird es an der Uni immer gemacht und das ist selbstverständlich, aber jetzt so für die Niederlassung, finde ich, ist die Diffusion wirklich noch ein Parameter, ab von dem wir sehr, sehr viel Information gewinnen können und der sich lohnt, wiederholt zu messen.
Das würde ich genauso sehen. Und ich würde noch sagen, nicht gleich aufgeben und eben sagen, können wir eh nichts machen bei den Patienten, sondern dass man eben schaut, gibt es Komorbiditäten, die ich optimieren kann? Raucht der Patient noch? Können wir hier einen Rauchstopp irgendwie erwirken? Und dann eben testen, ob man nicht vielleicht doch eine antifibrotische Therapie zumindest einleiten kann.
Und das lohnt sich für die PatientInnen, für den einzelnen Menschen, der da vor Ihnen sitzt, weil Sie eben da noch unterstützen können, Lebensqualität zurückgeben können und was verbessern können. Also komplexe Erkrankungen, aber mit viel Expertise und Know-how kann man auch hier ganz viel bewegen. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Expertise hier bei Atemweg.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und ich sage auch danke bei Ihnen, liebe Zuhörende, fürs Reinhören. Danke für Ihr Interesse an Atemweg und ich möchte Ihnen schon ein bisschen Lust machen auf die nächsten Folgen. Im Mai werden wir uns schwerpunktmäßig um das Thema Asthma kümmern und dies in unterschiedlichen Ausgaben aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Können Sie sich jetzt schon mal drauf freuen. Wenn Sie ein Thema haben, was Sie gerne beleuchtet haben wollen im Podcast, dann schreiben Sie uns einfach podcast.de@kesi.com ist die Mailadresse. Ihnen eine gute Zeit und bis dahin.